Es gibt Menschen, die lächeln bei so einem Anspiel wie gerade, nur müde und sagen, ich bin fertig. Ich bin fertig mit dem Leben, ich bin fertig mit meinen Hoffnungen. Ich bin einfach deshalb fertig, weil ich nichts mehr erwarte. Ich lebe noch in den Tag hinein und eines Tages wird das Leben eben dann zu Ende sein oder ich werde älter und irgendwann pensioniert. Aber so spinnig wie die, so bin ich nicht mehr. Ich bin Realist geworden und ich bin cool und abgeklärt und da gibt es nichts mehr Überraschendes. Ich kann Ihnen sagen, eigentlich schade. Eigentlich schade, wenn Sie so abgeklärt sind, dass Sie nichts mehr vom Leben erwarten. Das ist ja schon was Tolles, wenn man noch auf Überraschungen wartet, wenn man noch Träume hat, wenn man noch sich etwas erträumt vom Leben. Es gibt einen Buchtitel, der heißt Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Dazu gehört dann, dass wir nicht nur fantasieren, was alles sein könnte und überlegen und so tun, als ob alles schön wäre, wenn es so wäre, wenn wir es wollten, sondern dass wir auch mal was anpacken. Dass wir es nämlich genauso machen wie die in dem Zug und sagen, und ich setze mich jetzt in den Zug oder ins Flugzeug und ich packe jetzt meinen lang ersehnten Traum an und fange an, so zu leben, wie ich denke, dass es für mich okay ist. Das heißt, wenn ein Mensch noch Sehnsucht hat nach Leben, wenn ein Mensch noch Sehnsucht hat, dass das nicht alles gewesen sein, was er seither gelebt und gewesen ist, dann ist es ja eigentlich grundsätzlich auch gut. Denn wer nur im Lehnstuhl sitzt und wartet, bis er alt ist, der bleibt meistens hinter seinen Möglichkeiten zurück. Das heißt, das tägliche Einerlei reicht uns am Ende nicht. Das ist uns zu wenig. Wir wollen etwas Besonderes erleben und viele Menschen wollen etwas Besonderes erleben. Manche brauchen dann einen Kick dazu. Also haben Sie sich schon mal überlegt, warum ein Mensch, der zum Beispiel alles abgesichert hat im Leben, mit Lebensversicherung und sicheres Auto und ein sicheres Haus, mit Alarmanlage, warum der plötzlich auf einen Berg steigt, wo genau weiß, das könnte lebensgefährlich werden. Hat vielleicht eine Unlogik, aber eine ganz tiefe Logik. Ich denke, wir spüren das Leben manchmal ganz intensiv in den Grenzbereichen unseres Lebens. Und nicht, wenn wir nur alles absichern und im Lehnstuhl sitzen und alt werden, ist uns zu wenig. Wir wollen manchmal auch die bedrängenden Umstände hinter uns lassen. Diese Frau, die hier mit ihrer Familie Zeitmanagement übt, die hatte vielleicht so manchmal den Sehnsucht, Mensch, das könnte doch was sein oder wäre doch was, ich könnte jetzt sein wie die andere. Ich könnte einfach mal alles sein lassen, wie es ist. Meine Familie organisiert sich alleine, ich fülle die Gefriertruhe und es klappt. Und ich mache mal das, was hier meine Freundin von früher lebt. Alles hinter sich lassen und frei sein wie der Vogel im Wind, weil man etwas Neues wagen. Aber ob es dann am Ende ist, ob das am Ende reicht und ob dann das die Erfüllung wäre, man will ja manchmal auch das, was man nicht hat. Manche Menschen denken, Sinn ergibt sich in ihrem Leben, wenn sie die Umstände verändern könnten. Dann wäre mein Leben sinnvoll und erfüllt. Sie sagen sich zum Beispiel, wenn sie arm sind, wenn ich reich wäre. Wenn ich krank bin, wenn ich gesund wäre. Wenn ich einsam bin, wenn ich einen Partner hätte. Wenn ich verheiratet bin, weiß ich jetzt auch nicht. Und so gibt es immer die Möglichkeit, das zu ersehnen, was ich nicht habe. Wenn ich jung bin, wenn ich älter wäre, wenn ich alt bin, wenn ich jung wäre. Die Schwierigkeit bei den Umständen und dass ich andere Umstände erwarte, ist, dass ich Umstände oft nicht verändern kann. Und dass veränderte Umstände oft auch nicht allein das Glück bringen. Umstände zu verändern geht manchmal in gewissen Maßen. Man kann zum Beispiel, wenn man die Möglichkeit hat, einen Arbeitsplatz wechseln. Aber man kann zum Beispiel sein Geschlecht nicht verändern, wenigstens nicht ohne sehr großen Aufwand. Man kann sein Lebensalter nicht ändern, man kann seine Erbschaft nicht ändern, man kann seine Gabe nicht ändern, man kann seine Grenzen nicht ändern. Also Gleichheit auf dieser Welt hat es noch nie gegeben. Jeder wächst in einer bestimmten Familie zu einer bestimmten Zeit auf und kann das nicht verändern. Deshalb, ich muss mit meinen Möglichkeiten leben lernen und mit meinen Umständen. Und so viel ich verändern kann, kann ich schon versuchen, aber bestimmte Dinge sind festgelegt. Und das andere, wenn man veränderte Umstände zum Glück führen würden, würde es in Deutschland jetzt anders aussehen. Wissen Sie warum? Ich behaupte, wir haben einen Großversuch gemacht in Deutschland mit der Frage, bringt veränderte Umstände automatisch das Glück in die Häuser? Wir haben den Leuten in der damaligen DDR, vielleicht kommen sie auch aus den neuen Ländern, einige von ihnen, denen haben wir 30 Jahre durch Fernsehen und anderes gesagt, wenn ihr das hättet, was wir haben, dann wärt ihr glücklich. Und jetzt kam der Westen nach Osten und sicher, manches lief nicht optimal und manches lief sehr schwierig und läuft sehr schwierig. Aber ich habe manchmal den Eindruck, der Frust der Menschen in den neuen Bundesländern ist nicht nur wegen der wirtschaftlichen Situation so groß, sondern auch, weil sie sich ein Stück betrogen fühlen. Ihr konntet uns zwar Farbfernseher und Bananen bringen, aber das Glück, das konntet ihr uns nicht mitbringen. Gewiss, wenn es einem wirklich sehr schlecht geht, dann braucht er gewisse Grunddinge des Lebens, um Glück zu empfinden, aber allein die veränderten Umstände sind es nicht. Manche Leute sagen auch, es wäre toll, wenn ich in meinem Leben etwas erreichen würde, irgendwann später. Zum Beispiel der Schüler sagt, wenn ich endlich die Lehre habe, in der Lehre bin. Wenn man in der Lehre ist, merkt man, Chef wird man auch noch nicht so schnell. Dann sagt man, wenn ich endlich Chef wäre, Chef wird man auch nicht so. Dann kommt die Lebenspartnerin, die Freundin, die Frau fürs Leben, die Ehe. Und dann sind die zwei ganz glücklich. Und also, wenn wir dann erst Kinder hätten, wären wir glücklich und wäre alles gut. Und wenn die Kinder dann da sind und etwas aufwendiger, wie man vielleicht geahnt hätte, dann sagt man, wenn die Kinder erst aus dem Gröbsten raus sind. Und am Ende sitzt man vielleicht mit 80 im Lehnstuhl und sagt, wie schön war es doch früher. Immer der Sinn verschoben, dann wenn. Das ist auch nicht immer sehr sinnvoll. Manche Leute sagen aber, es ist ja ganz stark schwierig, mich für irgendwas zu entscheiden im Leben. Mit den 1000 Möglichkeiten, die ich offen habe, und am Ende laufe ich am Wesentlichen vorbei. Und sie versuchen sich dann überall zu investieren. Überall gleichzeitig. Wie das aussehen kann, das ist mir mal deutlich geworden, als eine Kollegin von mir, die war damals auch Religionslehrer, ich habe in der Schule ja auch als Pfarrer auch Religionslehre gehabt, die hat gesagt, Herr Strigger, kommen Sie mal vorbei und schneiden Sie meinen Weinstock. Sie wusste, dass ich Weingärtner bin und ich fuhr dann nach Winterbach und habe gedacht, naja, Winterbach schon vom Namen klingt nicht arg vielversprechend für Weinbau, aber man kann ja mal was tun. Und ich kam dann bei ihr an und tatsächlich, der Weinstock war mehr ein Gestrüpp wie ein Weinstock. Und habe ihr dann gesagt, jetzt müssen wir einfach alles wegschneiden, bis auf 16, 18 Augen, dann wird der Weinstock schon wachsen. Die Verabschiedung war sehr reserviert, weil sehr viel am Boden lag und nur noch wenig an der Wand. Aber im nächsten Sommer kam sie und hat gesagt, Herr Strigger, jetzt wächst er. Das heißt, diese Pflanze hat es gar nicht geschafft, alles auf einmal zu machen. 1000 Triebe auf einmal hervorzubringen. Da hat die Kraft gefehlt für die Triebe und die Kraft gefehlt für die Früchte. Und in der Beschränkung auf ganz weniges hat die Pflanze genug Power gehabt, das zum Reifen zu bringen. Und das heißt für mich jetzt im Blick auf unser Leben, es ist wohl unsere ganz große Kunst, dass wir auch rausfinden, worin kann ich mein Leben investieren? Und worin lohnt es sich wirklich zu investieren? Und dass wir auch für uns selber Prioritäten festlegen lernen. Und dass ich sage, wenn ich mein Leben in eine Sache wirklich investiere, dann kann es sinnvoll werden. Wenn Hingabe gelingt, wenn echte Hingabe gelingt, dann stellt sich sowas wie Sinnerfüllung ein. Vielleicht haben Sie das einmal erlebt, dass Sie an einem Abend ins Bett wollten, haben sich vorgenommen, noch eine halbe Stunde zu lesen und Sie lesen immer noch nach morgens um 3. So eine kleine Hingabe, das ist doch was. Oder wenn Sie zwei auf der Parkbank treffen, eng umschlungen und fragen, seid ihr glücklich, was ist der Sinn eures Lebens? Dann sagen die, also wenn du sonst kein Problem hast, die sind natürlich nicht unglücklich. Wenn Hingabe gelingt, dann stellt sich Glück ein. Das ist eigentlich was ganz Faszinierendes. Nur Hingabe ist natürlich auch gefährlich. Wie viel haben sich hingegeben in der Liebe und dann ist es misslungen? Wie viel haben sich hingegeben im sogenannten Dritten Reich? Ohne Hingabe wäre das nicht gelaufen und es hat ihnen den Tod eingebracht. Das heißt, die Frage nach dem Sinn und Glück unseres Lebens ist nicht die Frage, geben wir uns hin, sondern an was geben wir uns hin, was uns nicht zerstört, sondern aufbaut. In der Bibel ist uns an einer Stelle von einer Frau erzählt, die auch Hingabe gelebt hat. Das ist eine Frau, die wollte was im Leben und die hatte Sehnsucht im Leben. Und die hat Hingabe gelebt, wie uns erzählt wird, auch in Beziehungen zu Männern. Und sie war verheiratet mit Männern und irgendwie haben diese Hingaben nicht geklappt. Sie hat, wenn ich es recht weiß, glaube ich, 7 Männer gehabt und alle diese Männer sind nicht mehr ihre Männer gewesen. Und das ist ein ganz tiefer Schmerz sicher gewesen im Leben dieser Frau und eine ganz tiefe Verletzung, dass ihre Sehnsucht nach Hingabe, ihre Sehnsucht, mit einem Mann das Leben zu teilen, so nicht funktioniert hat. Wir wissen keine Gründe, wir wissen auch nicht, wer schuld war, das wird uns nicht erzählt. Und ob beide daran beteiligt waren, oder sie oder die Männer, das wissen wir alles nicht. Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass diese Frau auf jeden Fall irgendwann in die Isolation kam. Und irgendwann auch in ihrem Dorf nicht mehr anerkannt war. Wie kann man nur so viele Männer haben? Wie kann man nur alles gegen die Wand fahren? Und diese Frau kommt zu einer sehr seltsamen Zeit dann immer zum Wasserschöpfen, nämlich um die Mittagszeit. Da geht eigentlich niemand zum Wasserschöpfen damals, weil da war es einfach knallheiß und die Leute gingen eher abends. Aber ich denke mir, diese Frau kam um die Mittagszeit zum Wasserschöpfen, weil sie dachte, dann gehe ich schon dem Geschwätz der Leute aus dem Weg. Die wissen ja nicht, wie mir es geht, ganz tief innen drin. Die wissen ja nicht, wie ich selber darunter leide, dass die Beziehung zu diesen Männern nicht geklappt hat. Die wissen ja nicht, dass mir das am meisten ausmacht und dass ich diese Scheidung nicht lockerflockig weggesteckt habe, sondern dass das tiefe Schmerzen und Wunden in mir hinterlassen hat. Und so ist diese Frau einsam geworden. Einsam geworden, weil Hingabe nicht funktioniert, nicht geklappt hat, weil es immer wieder Probleme gab und es geknallt hat und es auseinanderging. Dann erlebt sie an diesem Nachmittag drei ganz, ganz unverhoffte Ereignisse. Das erste, was völlig unvorhersehbar war, an diesem Brunnen, an diesem Ort, war mittags ein Mann. Und normalerweise sprechen Männer mit Frauen in der Öffentlichkeit damals nicht. Aber dieser Mann spricht sie an. Ich denke mir, das hat sie fast vom Stuhl gehauen. Oder umgeschmissen. Warum redet er mit mir? Was will er von mir? Will er das, was die anderen Männer auch wollten? Und was mir schon genug Frust eingebracht hat? Das will ich nicht mehr, da habe ich genug. Ich brauche nichts mehr. Oder will er was ganz anderes? Dieser Mann war Jesus und Jesus wollte nicht, was die anderen vielleicht wollten. Und was sie vielleicht nicht geben konnte. Oder wo immer die Ursache lag. Sondern dieser Jesus hat diese Frau angesehen und hat sie erkannt in dem, wer sie war. Und das Interessante ist, das war die zweite Überraschung, dieser Mann wusste von ihrer Geschichte. Der hat nicht so getan, als sei da nichts gewesen. Er hat auch nicht so getan, als sei die schlimmste Frau dieser Welt, sondern er hat sie auf ihre Geschichte angesprochen. Und er hat sie auf ihre Geschichte so angesprochen, dass er sie nicht fertig und niedergemacht hat, sondern dass er ihr von sich selber etwas gegeben hat. Wissen Sie, das ist ja immer so, wenn Menschen einen schlecht kennen, können sie einen gut annehmen. Und je besser sie einen kennen, je schwerer fällt manchmal das Annehmen, weil man eben auch die Schattenseite mitbekommt. Und Jesus durchschaut die Frau ganz und nimmt sie ganz an. Das war die dritte Überraschung. Die erste Überraschung, er redet mit ihr. Die zweite Überraschung, er kennt ihre Geschichte. Und die dritte Überraschung, er nimmt sie an. Und dann sagt er was zu ihnen, zu ihr. Er sagt, wer von diesem, erbietet ihr dann, als er kommt ins Gespräch mit ihr über das Wasser des Lebens, sie sind ja an den Brunnen und sie geht ins Wasser schöpfen und über diese Metapher Wasser kommen sie auch ins Gespräch über das, was das Leben reich macht. Und Jesus sagt zu ihm, ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten, also von dem Wasser dieses Brunnens. Wer aber von dem Wasser trinken wird, was ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Sagen Sie vielleicht, wie sieht das praktisch aus? Wie sieht das praktisch aus, dass durch die Beziehung zu Jesus etwas in mein Leben hineinkommt? Ich möchte es einmal so sagen, unser Leben ist von Gott her bestimmt, dass es einen weiten Horizont hat. Und dass es nicht nur den Horizont hat, ich lebe hier und heute und was passiert und nicht passiert, ist alles Zufall und irgendwann bin ich nicht mehr. Sondern unser Leben ist von Gott her bestimmt, dass es den weiten Horizont hat, dass wir im Hier und Jetzt in der Beziehung zu Gott leben können und dass diese Beziehung auch im Tod nicht zerbrechen muss. Das ist ein ganz weiter Horizont und diesen weiten Horizont meint Jesus, wenn er sagt, ich gebe ihm Wasser, von dem nicht mehr der Durst nur übrig bleibt, sondern dass eine ganz tiefe Geborgenheit, eine ganz tiefe Sehnsucht im Leben stillt. Wir haben ja alle die Frage in uns, was ist unser Leben? Jenseits dessen, was wir leisten, jenseits dessen, was wir vielleicht auch erleben im Urlaub und in schönen Tagen, gibt es da nicht noch mehr? Gibt es nicht eine Geborgenheit im Gelingen und Versagen meines Lebens, die mich hält an den guten und an den schweren Tagen? In der Nähe Jesu erfahre ich, dass Gott bedingungslos zu mir Ja sagt. Er hat dieser Frau keine Bedingung gestellt. Er hat nicht gesagt, liebe Frau, jetzt mach dies und das und dann komm wieder, sondern er hat einfach mit dieser Frau ein Gespräch angefangen. Und so möchte er mit uns ein Gespräch anfangen, so möchte er mit uns eine Beziehung eingehen und unser Leben in einen weiten Horizont stellen. Und wo Jesus Menschen begegnet, zerstört er nicht, sondern baut auf. Und die Bibel erzählt uns davon, dass jeder und jede, die diese Beziehung zu Gott wollen, diese Beziehung auch geschenkt bekommen. Augustin hat mal gesagt, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet, Gott, in dir. Damit ist nicht gemeint, dass dann so eine Friedhofsruhe in ein Menschenleben kommt, das keine Dynamik hat und keine Freude mehr hat und sonst was, sondern das ist gemeint, dass eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht in uns gestillt wird, nämlich, dass wir plötzlich spüren, mein Leben ist geborgen in Gott und dass aus dieser Geborgenheit eine ganz neue Kraft erwächst. Ich habe Ihnen zum Schluss noch zwei Bilder mitgebracht. Sehen Sie hier im Vergleich. Der links, das ist einer, der steht im Stress, in der Tretmühle und das ist oft unser Leben. Tu dies und tu das und streng dich an und mach vorwärts und wenn du nicht mehr machst, geht der Betrieb noch ein oder die Familie bricht zusammen. Das ist unser Alltag in ganz vielen Situationen. Und manchmal können wir auch aus der Tretmühle nicht raus. Aber ich entdecke im rechten Bild etwas ganz Neues in meinem Leben. Und das ist eine Dimension, die hineinkommt, wenn Gott über einem Leben steht. Nämlich, ich bin wertgeachtet, ich habe eine Würde, ich habe eine Beziehung zu Gott, mein Leben hat, wie gesagt, diesen weiten Horizont. Und deshalb bin ich etwas wert und bin ich von mir selbst und anderen etwas wert, ohne auch immer treten zu müssen. Ich kann aussteigen, kann einmal zur Ruhe kommen. Ich werde mit den Belastungen meines Lebens fertig, weil einer sagt, ich nehme dich an, komm in meine Gemeinschaft und lebe in mir. Wie das konkret aussieht und wie sich das in einem Leben auswirkt, das wäre jetzt zu viel, aber wir werden uns ja vielleicht noch öfter sehen die nächsten Wochen.